Guten Morgen. Gut, dass ihr euch aufgemacht habt, hier zu sein. Nicht wegen mir, sondern weil es einfach gut ist, das neue Jahr in Gottes Gegenwart anzufangen. Wir haben eine Tradition bei uns in der Gemeinde, dass wir immer am Anfang des Jahres die erste Predigt über die Jahreslosung haben. Und so geht die Predigt heute über diesen Vers, den wir heute auch schon im Gebet glaube ich, mehr als einmal gehört haben, du bist ein Gott, der mich sieht. Und als ich mir den so angeschaut habe, da habe ich mir überlegt, ich würde den gerne ein bisschen in den Zusammenhang stellen und so möchte ich euch die Geschichte vorlesen, in der dieser Vers vorkommt. Und wer seine Bibel dabei hat oder eine App auf seinem Handy gerade greifbar hat, der darf gerne mit aufschlagen. 1. Mose, Kapitel 16. Und wir lesen, ist glaube ich das ganze Kapitel, die Verse 1 bis 16. Doch Sarai, die Frau Abrams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abram, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin, vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abram war einverstanden. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abram schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Und als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Da machte Sarai Abram einen Vorwurf. Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Abram entgegnete ihr, sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wo gehst du hin? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin, Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, Gott hört, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El Roi, Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Die Quelle erhielt später den Namen Beer Lachai Roi, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Sie liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar aber gebar Abram einen Sohn und Abram nannte ihn Ismael. Zu dieser Zeit war Abram 86 Jahre alt. Ich bete noch kurz. Vater, ich danke dir für diese Geschichte, die du uns hast aufschreiben lassen, für diese Überlieferung dieser Begebenheit. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du heute Morgen zu uns redest und uns hilfst zu verstehen, was du uns durch diese Geschichte und durch diesen Vers sagen möchtest. Wir möchten unsere Herzen dir öffnen und möchten hören, Herr, was du uns zu sagen hast. Amen. Also, bevor ich zu der Geschichte ein bisschen was sage, vielleicht hat sich mancher von euch gewundert, warum die Personen anders heißen, als ihr das kennt. Das ist in dem Fall nicht ein Problem der Bibelübersetzung, denn Abraham, so wie wir ihn kennen, und Sarah, so wie wir sie kennen, die hießen ursprünglich eben nicht so. Die hießen ursprünglich Abram und Sarai. Und Gott hat diese Namen etwas später, kurz nach dem Text, den wir hier gelesen haben, geändert. Vielleicht kennt ihr das aus anderen Begebenheiten in der Bibel, dass Gott Namen ändert. Und das hat ja immer eine Bedeutung, aber darauf möchte ich jetzt heute nicht besonders eingehen. Bloß damit ihr euch nicht wundert, warum die hier so heißen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich während der Predigt immer mal wieder den falschen Namen sage. Aber dann wisst ihr, welchen Hintergrund es hat. So, ein bisschen was ist ja erklärt worden, aber ich möchte noch ein bisschen was zum Hintergrund sagen. Abraham hat von Gott diese Verheißung bekommen. Ihr wisst, er ist aus einem anderen Land gekommen und dann ist er ausgezogen und Gott hat zu ihm gesagt, geh in das Land, was ich dir geben werde. Und wir wissen vermutlich, dass das alles am Anfang nicht so funktioniert hat und dass er dieses Land eben noch nicht hatte und dass er da ein Fremdling war und dass die Dinge nicht so hundertprozentig funktioniert haben. Und dann hat er von Gott eine Verheißung bekommen, dass Gott ihm einen Nachkommen schenken wird. Und Abraham war zunächst mal ungläubig, der war zu diesem Zeitpunkt schon weit über 70 und seine Frau war 10 Jahre jünger als er immerhin, aber auch weit über 60. Jetzt könnt ihr ja mal rumfragen, wer in diesem Alter ist. Und ihr könnt euch ja mal vorstellen, wenn ich euch jetzt sagen würde, du wirst ein Kind bekommen. Nicht bloß du wirst ein Kind bekommen, sondern die ganze Welt wird gesegnet werden durch deine Nachkommen. Dann würdest du mich jetzt anschauen und sagen, Wolfgang, ich erkläre dir da mal was. Da gibt es so biologische Dinge, die sind einfach so und vielleicht solltest du das als Mann mal verstehen und vielleicht sollte Gott das auch mal verstehen, dass es nicht funktioniert. Also Abraham und Sarai, die waren irgendwie beide, glaube ich, ziemlich herausgefordert mit dieser Verheißung Gottes. Und diese Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat, die hing eben an Nachkommen, aber Abraham hatte keine. Und jetzt lesen wir in dieser Geschichte, Abraham war 86 inzwischen, seine Frau 76. Also bei Abraham, da können wir uns das vielleicht noch vorstellen, wobei, ich weiß nicht, wie viele Leute mit 86 noch Vater werden, aber eine Frau mit 76, die noch schwanger werden soll. Menschlich gesehen gab es da gar keine Hoffnung. Und jetzt kommt die Sarai auf eine Idee. Vielleicht ist dir jetzt schon beim Lesen irgendwie das seltsam vorgekommen. Ich habe mir gedacht, in was für einer Welt haben die Leute damals gelebt? Also an alle euch Verheirateten oder auch noch nicht Verheirateten, wir stellen uns das jetzt mal so vor, was auch immer in dieser Ehe ist, da kommt deine Frau auf dich zu und sagt, weißt du was, nimm dir doch noch eine zweite Frau und schlaf mit der. Okay. Die Sarai, die war 76 Jahre. Wenn die auf die Idee kam, dass ihre Sklavin vielleicht noch eher Kinder bekommen könnte als sie, dann gehe ich mal davon aus, dass die Hagar ein paar Jahre jünger war. Vielleicht ist das auch der Hintergrund, weshalb Abraham auf diesen Vorschlag einging. Weiß ja nicht. Wir können ihn dann vielleicht später mal fragen. Aber für uns ist das heute irgendwie so vollkommen seltsam. So wie kann eine Frau überhaupt auf so eine Idee kommen? Und lass mich mal eins sagen, es geht hier nicht um ein Vorbild, was uns gezeigt wird. Es geht auch nicht um irgendeine Lehre, die wir hier jetzt ab heute einführen wollen, dass man eben mehrere Frauen haben kann und ich weiß nicht was und was Gott darüber denkt. Es wird einfach berichtet, was passiert ist. Zunächst mal ohne Wertung, aber ihr merkt schon, wenn ihr diese ganze Geschichte lest, am Ende geht es nicht so wirklich gut aus. So, also ich würde euch davon abraten, hier Abraham und Sarai als Vorbild zu nehmen. Aber nun gut, wie auch immer. Es ist einfach mal ein Bericht und wir nehmen das mal so zur Kenntnis. Und wir stellen am Ende fest, dass es auch nicht der Weg Gottes war. Also vielleicht denkt ihr, na gut, jetzt hat er Abraham ja Nachkommen bekommen. Aber wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt, der weiß, dass das nicht der verheißene Nachkomme war. Da durfte Abraham dann nochmal 13 Jahre warten. Da war er fast 100 und seine Frau war fast 90. So, wenn du der Meinung bist, dass Gott so langsam mit seinem Latein am Ende ist und gegen die Biologie oder gegen die Physik oder was auch immer dein Problem ist, nicht mehr ankommt, weißt du was, dann schaut Gott dich an und er setzt ein breites Grinsen auf und sagt, wer hat's gemacht? Wer hat die Naturgesetze gemacht? Gott hat die Naturgesetze gemacht. Und weißt du was? Gott ist nicht durch deine biologische oder sonstige Uhren eingeschränkt. Und Gott hat keine Probleme damit, dass es unmöglich ist. Gott sagt, hör mal gut zu, Abraham, ich habe dir eine Verheißung gegeben und ich werde diese Verheißung erfüllen. Und dass du jetzt ungeduldig wirst und hier seltsame Wege gehst und so und dein Schicksal in Anführungszeichen in die eigene Hand nimmst, das nimmt Gott auch zur Kenntnis und er macht da am Ende auch noch was draus und mischt sich da auch noch ein. Aber das war eigentlich nicht so, wie es Gott sich vorgestellt hat. Und wenn du dir dann anschaust, was aus dem Ismael geworden ist und wer die Nachkommen Ismaels sind, soweit ich das mitbekommen habe, sind es die heutigen Araber. Da wäre den Nachkommen Abrahams viel Ärger erspart geblieben, wenn Abraham an dem Punkt vielleicht einfach ein bisschen mehr Geduld gehabt hätte. Jetzt, wir können das jetzt natürlich schon sagen, gell? Wir wissen das ja. Aber wenn du 86 bist und deine Frau 76 und du weißt, Gott hat eine Verheißung gegeben und Gott redet irgendwie nicht mehr, dann nimmst du dein Schicksal vielleicht auch selber in die Hand. Vielleicht hat mancher von uns das auch schon gemacht, jetzt vielleicht nicht in so einer Situation, aber vielleicht hat Gott dir eine Verheißung gegeben und du hast so den Eindruck, ob das wohl noch sowas wird. Vielleicht sollte man Gott da ein bisschen nachhelfen. Ich meine, Gott hilft denen, die sich selber helfen, oder wie war das? Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Vielleicht muss man Gott so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Oder ist Gott vielleicht, der ist ja schon ziemlich alt, vielleicht ist er vergesslich, oder? Wir haben da oft auch so unsere Gedanken. So, wir Menschen, wir planen immer wieder und am Ende kommt doch irgendwie alles anders. Sarai möchte gerne durch ein Leihkind sozusagen, ihr Unglück wenden. Vielleicht ist es für uns heute auch nicht so hundertprozentig nachvollziehbar, warum das für Sarai ein Problem war. Es ging für die Sarai jedenfalls nicht nur um diese Verheißung. Ich glaube, der Abraham, der hat schon an diese Verheißung gedacht, aber die Sarai, für sie war es einfach auch eine Schmach, in der damaligen Zeit ohne Kinder zu sein. Das ist ja selbst in der heutigen Zeit schwierig. Aber in der damaligen Zeit, wenn du keine Kinder hattest, dann wurde dann oft auch nachgefragt, naja, was hat die falsch gemacht oder bestraft Gott die wegen irgendwas. Ganz abgesehen von der Altersversorgung, gut, ich meine, die waren nun auch schon ziemlich alt, aber es war damals einfach wichtig, dass man Kinder hatte. Und dementsprechend war das gesellschaftlich auch ganz, ganz wichtig. Und ja, Sarai war der Meinung, dass sie da jetzt was machen muss. Und sie dachte sich, wenn ihr Mann mit ihrer Sklavin ein Kind zeugt, dann ist es auch ihrs oder er kann das irgendwie annehmen und dann haben sie ja doch auch irgendwie Kinder. Und sie wollte damit ihre schwierige Situation zum Besseren verändern. Und dann gibt sie ihrem Mann ihre Sklavin zur Nebenfrau und Abraham schläft mit dieser Frau und die Frau wird tatsächlich schwanger. Und was erreicht Sarai damit? Wird ihr Unglück besser? Die Sklavin, die nun im Gegensatz zu ihrer Herrin schwanger ist und die sie ja mitbekommen hat, die fängt an, Bemerkungen zu machen und zu sticheln und so. Guck mal, ich habe einen Bauch und da ist ein Kind drin und du hast keins. Gott hat mich gesegnet und dich nicht. Ich weiß nicht genau, was sie gesagt hat, aber offensichtlich hat es die Sarai richtig getroffen und richtig verletzt. Und dann geht sie zu Abraham. Und sagt zu ihm, hör mal, du hast einen Fehler gemacht. Und ich habe mir gedacht, okay, wessen Idee war das jetzt nochmal? Aber Abraham war schuld. Vielleicht kennst du das auch aus deiner persönlichen Beziehung so. Sarai hat Abraham verantwortlich gemacht. Und jetzt erzähle ich dir ein Geheimnis. Sarai hatte recht. Abraham war verantwortlich. Es war nicht seine Idee, nein, aber er war das Haupt der Familie. Und er hätte auch zu Sarai sagen können, Sarai, geht's dir noch gut? Ich werde auf gar keinen Fall eine zweite Frau nehmen und ich werde auf gar keinen Fall mit ihrem Kind zeugen, denn Gott hat uns eine Verheißung gegeben und lass uns in dieser Verheißung festhalten. Das ist das, was Gott gesagt hat und so machen wir das. Nee, Abraham hat sich rausgehalten, hat gesagt, no, okay, können wir schon machen. Ich habe vorher auch schon angedeutet, vielleicht hat er da auch persönliche Vorteile drin gesehen. Das mag er sein, wie es will. Aber er war verantwortlich. Jetzt ist natürlich schon auch unfair von der Sarai, zu ihrem Mann zu gehen und sagen, du bist schuld. Aber eigentlich war es genauso. Abraham war verantwortlich. Aber da geht's jetzt, ist jetzt auch nicht mehr der Punkt, wer jetzt verantwortlich war, wer schuldig war. Die Frage war, wie kommen wir aus dieser Nummer jetzt wieder raus? Ich kann mir vorstellen, dass es für die Ehebeziehung von Abraham und Sarai auch nicht so unbedingt förderlich war, wie das alles gelaufen ist und so. Aber Abraham ist nun auch wieder jemand, der fängt nun nicht an, seine Verantwortung, die er hat, auszuüben und zu sagen, okay, ich sorge jetzt mal für Ordnung in meiner Familie. Der sagt, ist deine Sklavin. Mach du mit ihr, was du willst. Und ganz ehrlich, ich kenne das so gut. Den Satz habe ich zu meiner Frau schon ganz oft gesagt. Mach du mal, wie du denkst. Und Abraham hält sich raus und Sarai, die gibt jetzt Saurus. Die macht richtig Druck und behandelt die Hagar nun entsprechend. Wie man in den Wald hineinschreit, so kommt es wieder raus. Die Hagar stichelt und die Sarai gibt Kontra. Und sie sitzt natürlich am längeren Hebel als Herrin. Und ja, es führt dann dazu, dass Hagar ihre Situation überschlägt und sagt, okay, sie ist Sklavin, sie hat keine Rechte, sie hat keine Unterstützung, Abraham hält natürlich zu seiner Frau, sie hat keine Perspektive und sie hat keine Hilfe, sie hat gar nichts. Und diese Situation entwickelt sich irgendwie nicht so wirklich positiv und sie rennt weg. Und diese Flucht, die war offensichtlich nicht besonders gut geplant, vielleicht war sie auch gar nicht geplant. Ich weiß auch nicht, wie das Verhältnis war, ob das schwierig war, wegzulaufen oder so, aber jedenfalls, sie rennt weg. Und jetzt kommen wir zu dieser Geschichte, wo unser Vers drin vorkommt. Bevor wir uns das nochmal anschauen, weil es jetzt auch darum geht, wie Hagar sich in dieser Kommunikation mit Gott verhält, müssen wir nochmal ganz kurz uns fragen, wer war Hagar eigentlich? Es heißt in unserem Text, Hagar war eine ägyptische Sklavin. Wenn wir die ganze Geschichte von Abraham lesen, dann sehen wir, dass er auch mal eine Zeit lang in Ägypten war und eventuell sie dort, sagen wir mal, geschenkt bekommen hat. Das hört sich für uns jetzt vielleicht auch ein bisschen seltsam an, aber vermutlich hat er sie eben aus dieser Zeit mitbekommen. Und ich habe vorher gesagt, es ist keine Geschichte des Vorbilds, keine Geschichte, wo wir irgendwelche, also aus diesen Geschichten jedenfalls keine Lehre draus machen sollten. Auch was die Sklaverei angeht, sollten wir da keine Schlüsse ziehen. Wenn du die Geschichte der Sklaverei anschaust und auch der Abschaffung der Sklaverei oder der Kämpfe, dann stellst du auch fest, dass auch Christen damals gesagt haben, nee, so hat Gott das gewollt, der Abraham, der hatte Sklaven und wie auch immer. Ich glaube nicht, dass wir diesen Schluss ziehen sollten, aber diese Frau war Eigentum der Familie Abraham. Und die war Ägypterin. Also es gab ja damals noch kein Volk Israel, es gab keinen Tempel. Wir müssen uns vorstellen, das war, Abraham hatte seinen Glauben, er hatte seine Beziehung zu Gott, aber damit war er in der damaligen Welt eigentlich so ziemlich alleine. Die Hagar, die hat relativ sicher an irgendwelche ägyptischen Götter geglaubt, als sie in diese Familie kam. Aber jetzt hat sie mit dieser Familie gelebt und vermutlich hat sie die Bräuche mitbekommen, sie hat vermutlich mitbekommen, wie die gebetet haben, was sie über Gott erzählt haben, wie sie über Gott geredet haben. Und ich gehe jetzt mal davon aus, wir wissen darüber gar nichts, aber sie hat etliches mitbekommen von dieser Familie. Aber ob sie gläubig war in dem Sinn, wie wir das jetzt verstehen, das weiß ich gar nicht. Und das bitte ich euch ein bisschen so im Hinterkopf zu behalten, wenn ihr den Rest der Geschichte jetzt lest. Die Hagar, die ist jetzt geflohen und sitzt irgendwo an der Quelle, in Israel, auch zum damaligen Zeitpunkt, war es vermutlich einfach so, dass du ohne Quellen nicht lange überleben konntest. Du musst ja pro Tag 2, 3, 4 Liter Wasser trinken. Und wenn du nun nicht zig Liter Wasser mit dir rumschleppen kannst, dann musst du irgendwie gucken, wie du zu Quellen kommst. So, sie saß da an dieser Quelle und ich habe den Eindruck, ihre Flucht hat nicht so wirklich gut funktioniert. Die saß da vermutlich alleine und hat sich jetzt auch gefragt, wie geht es jetzt weiter? Und nun lesen wir was ganz Interessantes. Jetzt kommt der Engel des Herrn zu ihr. was ist der Engel des Herrn? Und ein Engel ist zunächst mal ein Bote Gottes. Aber wenn wir im Alten Testament vom Engel des Herrn reden oder lesen, dann stellen wir an verschiedenen Stellen, wo das passiert, immer wieder fest, dass der Engel des Herrn nicht bloß irgendein Bote ist. Also der Engel des Herrn, der da wird schon mal, also Leute fallen vor ihm nieder, der wird schon mal angebetet und so. Und wir merken schon, also hier ist, also wenn es nicht Gott selber ist, und davon gehe ich in den allermeisten Fällen sogar aus, der hier irgendwie in menschlicher Gestalt Menschen begegnet, dann ist es auf jeden Fall irgendwas sehr Göttliches und Ehrfurchtgebietendes. So, dieser Engel des Herrn, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es Gott selbst war, der Sarai hier, Hagar hier begegnet ist. Er kommt hier vorbei und das Interessante ist, dass Gott sich auf den Weg macht und dieser Sklavin nachgeht. Und jetzt kommen wir so auf diesen Vers so langsam. Gott sieht eben nicht nur die Leute, die er sich rausgesucht hat, den Abraham und die Sarai. Er sieht nicht nur die Stars, er sieht nicht nur die Hauptpersonen. Er sieht diese Frau und er sieht diese Sklavin und er sieht, dass Abraham und Sarai mit dieser Frau auch nicht besonders gut umgegangen sind. Und ich möchte euch jetzt nochmal ein bisschen in diese Situation zurückversetzen. Natürlich gab es den Konflikt zwischen Sarai und Abraham, zwischen Sarai und Hagar. Aber ganz ehrlich, die Hagar, die wurde vermutlich nicht gefragt, ob sie den alten Knacker heiraten will oder ob sie mit dem schlafen will. Also da ist schon an Machtausübung und ich würde sogar mal sagen, an Missbrauch so einiges gelaufen. Und Gott sieht diese Frau. Und er sagt, hör mal, das ist mir nicht egal, was da passiert. Und ich lasse die jetzt nicht einfach weglaufen, ich gehe dieser Frau nach. Natürlich habe ich meinen Plan mit Abraham und mit Sarai, aber diese Frau, die ist mir wichtig. Und er geht hin, er sucht sie, er begegnet ihr. Und zwar auf eine Art und Weise, wie sie das verstehen kann. Vermutlich in einer sichtbaren menschlichen Gestalt. Wir lesen darüber nichts, aber so muss man sich's vermutlich vorstellen. Aber jetzt ganz interessant, wie redet Gott oder wie redet der Engel des Herrn diese Hagar an? Er sagt, Hagar, du Sklavin Sarais. Warum sagt er das dazu? Und später sagt er dann noch zu ihr, geh zurück zu ihr. Und jetzt können wir natürlich, und ich habe das vorher gesagt, wenn wir jetzt daraus irgendwas über unser Verhältnis zur Sklaverei ableiten sollten oder würden, dann glaube ich, würden wir auf ganz, ganz falsche Schlussfolgerungen kommen. Aber ich finde es interessant, dass Gott nun nicht sagt, ja, das mit der Sklaverei, das ist alles nicht so richtig und Gott bricht da alle gesellschaftlichen Regeln und macht irgendwie alles kaputt. Sondern er sagt, nee, Hagar, du bist die Sklavin Sarais. Und hinterher sagt er, du gehst zurück und du bist ihr Untertan. Es war noch nicht so, dass Gott zu ihr gesagt hat, du hast was falsch gemacht und du bist im Unrecht und die Sarai ist im Recht und die Sarai ist überhaupt mein Liebling und du hast nichts zu melden. Sondern er gibt ihr eine Verheißung und wir merken schon, dass Gott hier nicht sich auf irgendeine Seite stellt oder dass er Partei ergreift und dass er sagt, du bist gut und du bist schlecht. Aber Gott hat seine Pläne und diese Pläne, die sind vielleicht für uns noch nicht mal nachvollziehbar und die sind vielleicht auch für unser heutiges Denken auch ein bisschen seltsam. Aber Gott hat seine Pläne und seine Wege und die sind vielleicht einfach nicht unsere Pläne und unsere Wege. Und ja, er schickt sie zurück, aber er gibt ihr auch eine Perspektive. Er sagt nicht bloß, geh zurück, sondern er sagt, ich gebe dir eine Verheißung. Du wirst viele Nachkommen haben. Also er spricht hier von Brüdern, also sie wird offensichtlich noch mehr Kinder haben. Das heißt, sie wird vielleicht jetzt nicht von Abraham, aber wie auch immer, sie wird noch andere Kinder haben. Und es wird ein großes Volk werden und sie wird groß gesegnet werden. Für uns ist es heute jetzt vielleicht nicht so die große Verheißung. In der damaligen Zeit, das war, glaube ich, für eine Frau eines der schönsten Dinge, die du ihr versprechen konntest. Und Gott gibt ihr diese Perspektive. Du wirst viele Nachkommen haben. Aber Gott ging nicht den Weg, den Hagar gerne gehabt hätte. Er hätte ja auch sagen können, Hagar, weißt was, da vorne ist eine Stadt, da gehst mal hin und da wirst du den finden und dann machst du das so und so. Nein, er schickt sie zurück in diese schwierige Situation, zurück in diese spannungsgeladene Situation, zurück in die Demütigung, zurück zu dieser Frau, die ihr nicht wohlgesonnen ist. Ein Punkt, den wir uns heute Morgen schon mal merken können, ist, Gottes Segen ist nicht an Umstände gebunden. Wir haben das vorher schon gesehen. Sarai und Abraham haben gedacht, Gottes Segen ist an den Umstand gebunden, ob sie noch zeugungsfähig sind oder nicht. Aber Gottes Zusage und Gottes Segen ist nicht an die Umstände gebunden. Er ist auch bei Hagar nicht an die Umstände gebunden. Gott kann Hagar segnen, obwohl sie in schwierigsten Umständen lebt. Gott kann Hagar segnen, obwohl das nicht schön ist, obwohl das nicht von ihr vielleicht positiv empfunden wird. Und trotzdem kann Gott einen Segen daraus machen. Und jetzt kommen wir zu diesem Vers. Ich habe vorher gesagt, ich weiß nicht, ob die Hagar gläubig war. Was passiert ist es jedenfalls, dass sie gesagt hat, der Gott, der mir da begegnet ist, und daraus sehen wir schon, dass dieser Engel des Herrn offensichtlich, wenigstens für Hagar, offensichtlich jedenfalls ganz nah bei Gott war, wenn nicht Gott selber. Sie nennt Gott, Gott, der mich sieht. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, was du dabei denkst, wenn du hörst, der Gott, der mich sieht. Ich habe ja schon öfters gesagt, man kann das auch als Bedrohung auffassen. Gott sieht dich. Gott weiß alles, was du machst. Aber sie hat es sehr positiv gesehen. Gott ist der, der mich sieht. Gott ist der, der meine Situation kennt. Gott ist der, der mich nicht nur sieht, sondern der in mich sieht, der mich versteht. Gott ist der, der weiß, wie es mir geht. Und das finde ich interessant, dass diese Frau, die ja nun nicht irgendwie, wir würden heute sagen, christlich erzogen wurde, die vielleicht auch gar keinen so einen intensiven Kontakt mit Gott hatte. Ich weiß auch nicht, wie die in die Familie eingebunden war, ob Abraham und Sarai überhaupt sie als jemand gesehen hat, haben, der Beziehung zu Gott aufbauen sollte oder so. Aber trotzdem, diese Hagar, die hat offensichtlich vorher schon so viel miterlebt und jetzt ist sie offensichtlich an einem Punkt, wo sie sagt, Gott, der mich sieht. Ich hatte das ursprünglich, bevor ich diese Jahreslosung nochmal genauer nachgelesen habe, immer irgendwie in Erinnerung als mein Gott, der mich sieht. Aber interessanterweise steht es nicht da. Es steht nicht da, mein Gott, der mich sieht. Es steht da, Gott, der mich sieht. Und von daher, wie gesagt, ich kann euch nicht sagen, ob die Hagar gläubig war oder nicht, aber sie gibt ihm trotzdem diesen Namen. Sie sagt was über Gott aus und ihr wisst es hoffentlich inzwischen auch schon, dass gerade im Hebräischen Namen immer ganz viel mit Bedeutung zu tun haben. Und wie gut ist es zu wissen, dass Gott mich sieht, wenn dein Umfeld für dich, vielleicht so wie bei der Hagar, zu mächtig ist, wenn dein Umfeld zu groß ist, zu einflussreich, zu überwältigend, wenn dein Umfeld, in dem du leben musst, für dich zu hoffnungslos ist und du sagst, das geht nicht mehr weiter hier, dann darfst du wissen, du bist Gott nicht egal. Gott sieht dich. Und du darfst auch wissen, das steht jetzt in diesem Namen nicht drin, aber du darfst auch wissen, Gott ist ein Gott, der allmächtig ist. Und vielleicht handelt Gott nicht so, wie du es gerne möchtest. Die Hagar hätte lieber einen anderen Weg gehabt. Die hätte lieber gehabt, dass ihre Flucht weitergeht und dass Gott diese Flucht segnet und dass sie in Freiheit leben kann. Gott hat einen anderen Weg für sie gehabt. Und vielleicht hat Gott auch für dich einen Weg, der dir nicht gefällt und wo Gott dich zurückschickt in irgendwas oder wo Gott dich in was drin lässt. Vielleicht habt ihr diese Geschichte schon mal gelesen oder gehört, wo am Ende der Evangelien der Auferstandene seinen Jüngern begegnet und wie er zu Petrus sagt, man wird dich dahin führen, wo du nicht hin willst. Und solche Wege gibt es in unserem Leben auch. Aber selbst wenn Gott dich nicht dahin führt, wo du gerne hättest, oder wenn der Weg dir nicht gefällt, darfst du eins wissen, Gott sieht dich und er hat einen guten Plan für dich. Vielleicht sehen wir das momentan nicht, aber Gott hat einen guten Plan für dich und er lässt dich nicht hängen, auch wenn du wegläufst. Und wenn wir das jetzt im Nachhinein sehen, dann müssen wir eigentlich sagen, vermutlich war Gott mit dieser Flucht von Hagar gar nicht einverstanden. Gott wollte nicht, dass ich flüchtete. So, Gott lässt dich auch dann nicht hängen, wenn du Wege gehst, die Gott gar nicht will. Wenn du glaubst, es besser zu wissen als er. Im Übrigen hat Hagar da nichts anderes gemacht als Abraham und Sarai auch. Sie haben gedacht, sie wissen es besser als Gott, sie gehen eigene Wege. Aber Gott gibt dich nicht auf. Gott sagt nicht, ah, komm, es hat keinen Wert. Gott lässt dich nicht hängen. Und ich möchte mal zurückgehen zu dieser Aussage und auch zu diesem Namen, dass Gott mich sieht. Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das, dass Gott mich sieht? Und da kommt noch so eine zusätzliche Erklärung dazu, dass der Brunnen, an dem sie da war, später diesen Namen bekommen hat, der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und jetzt kann man sich natürlich fragen oder man kann sagen, ja, was nicht lebendig ist, sieht natürlich auch nicht, ist ja irgendwie logisch. Wobei, heute, wir haben auch Kameras, die uns sehen, die leben nicht oder, gut, kann man sagen, da ist Strom drin, da leben sie irgendwie auch. Aber mir geht es um was anderes. Gott ist der Lebendige. Und das ist mir so wichtig geworden, auch gerade in den letzten Tagen, dass wir Gott nicht nur als irgendeine Idee sehen, als irgendwie ein theologisches Gebilde oder sowas, sondern Gott ist der Lebendige. Gott ist der Lebendige. Gott ist jemand, der Kontakt mit dir haben will, der dein Leben mit dir teilen will. Er ist der Lebendige, der dich sieht. Gott ist nicht zu beschäftigt. Gott ist nicht irgendwie weit weg. Und du bist für Gott nicht zu unbedeutend. Du bist nicht jemand, wo er sagt, hör mal, ich muss mich um wichtigere Dinge kümmern als um dich. Du bist doch bloß eine Sklavin. Mein Weg, der geht mit Abraham und Sarai weiter. Du bist halt, wie man heute so schön sagt, Kollateralschaden. Gott sieht diesen Kollateralschaden. Gott sieht, dass seine Leute mit dieser Frau nicht richtig umgegangen sind. Und er kümmert sich um diese Frau. So, egal wo du dich siehst, ob du dich im Zentrum des Willens Gottes siehst, ob du findest, dass Gott mit dir gerade irgendwas am Machen ist oder ob du dich fühlst wie diese Hagar, die irgendwie so als Randfigur hin und her geschoben wird und die irgendwie gebraucht wird. Und selbst wenn es Leute sind, vielleicht hier aus der Gemeinde oder wie auch immer, oder Leute, die dir nahestehen, weißt du, Gott sieht dich und Gott weiß, wie es dir geht. Und Gott hat einen guten Plan für dich und er lässt dich nicht hängen. Und er sieht dich auch nicht bloß äußerlich. Er sieht nicht nur, was da drumherum ist, sondern er sieht dich, wie du bist. Hast du schon mal versucht, einen guten Eindruck zu machen? Also die meisten von uns haben sich ja vielleicht mal irgendwann mal beworben auf eine Arbeitsstelle oder so oder haben vielleicht mal um einen Partner geworben oder sowas. Und es gibt ja diesen berühmten Spruch, es gibt keine zweite Möglichkeit, einen ersten Eindruck zu machen. So, man versucht ja einen guten Eindruck zu machen. Man zieht sich was Ordentliches an, man bereitet sich vorher vor, man überlegt sich, was kann ich sagen, damit der andere mich positiv wahrnimmt. Was muss ich tun, damit ich beim anderen gut ankomme? So, wir überlegen uns immer, wie wirke ich. Weißt du was, diese ganze Geschichte mit dem guten Eindruck, das kannst du dir bei Gott schenken. Du musst Gott nicht beeindrucken. Jetzt kannst du sagen, es ist aber schade, dass ich Gott nichts vorspielen kann. Ja, vielleicht, man kann es auch so sehen, aber ich empfinde es als sehr, sehr entspannend. Wisst ihr, ich muss Gott nichts vorspielen. Ich muss nicht bei Gott den Eindruck erwecken, dass ich der tolle Pastor bin, bei dem alles super gut läuft und der so hundertprozentig geistlich ist und so. Gott kennt mich besser, als meine Frau mich kennt. Gott kennt mich besser, als ich mich selbst kenne. Und weißt du was? Er gibt sich trotzdem mit mir ab. Er geht trotzdem mit mir weiter. Er schmeißt seine Pläne mit mir nicht auf den Müll. Gott kennt mich. Und ich habe jetzt mitbekommen, wir haben kürzlich ein Konzert von Albert Frey gesehen im Fernsehen oder auf YouTube, genau. Und ich habe jetzt festgestellt, da hat er dieses Lied geschrieben, du bist der Gott, der mich kennt und trotzdem liebt. Der Liedtext wurde inzwischen geändert. Er singt jetzt nicht mehr und mich trotzdem liebt, sondern er singt, du bist ein Gott, der mich kennt und so sehr liebt oder irgendwie sowas. Und ich habe schon ganz, ganz viele Diskussionen darüber gehört, über diese Liedzeile. Aber wisst ihr was, ich sehe das genau so. Gott kennt mich und liebt mich trotzdem. Man mag das vielleicht nicht so sehr, dass Gott mich trotzdem lieben müsste, weil ich ja nicht so schlecht bin. Aber es ist genau so. Gott kennt mich und liebt mich trotzdem. Und er liebt mich trotz allem. Er liebt mich, wenn es gut geht. Er liebt mich, wenn ich Siege feiere. Er liebt mich, wenn ich mich absolut geistlich verhalte. Aber Gott liebt mich genauso. Vielleicht fällt dir das jetzt schwer als guter Schwabe. Aber Gott liebt dich genauso, wenn du Fehler machst und wenn du in eine falsche Richtung läufst und wenn du nicht Gottes Wege gehst. Gott liebt dich. Gott sieht dich und Gott geht weiter mit dir. Wir brauchen bei Gott keinen guten Eindruck zu machen. Und jetzt soll Hagar wieder zurückgehen und Sklavin sein. Und dazu möchte ich auch noch ganz kurz was sagen. Sind wir nicht frei? Wollte Gott uns nicht frei machen von der Sklaverei? Ja, dazu finden wir auch Bibelstellen und die möchte ich euch zum Schluss auch noch vorlesen. Das erste ist in Römer Kapitel 1, Vers 1, braucht ihr jetzt nicht unbedingt aufschlagen, da steht jetzt nichts Weltbewegendes drin. Da stellt sich nur Paulus vor als der Schreiber dieses Briefes und er schreibt sich wie folgt vor. Paulus, ein Sklave Jesu Christi, berufen zum Apostel, auserwählt, das Evangelium Gottes zu verkündigen. Er sagt von sich, ich bin ein Sklave. Etwas später im selben Brief, Römer 6, Vers 18, schreibt er, ihr seid vom Sklavendienst der Sünde befreit. So kennen wir das, oder? Wir sind befreit vom Sklavendienst. Aber dann geht's weiter. Und als Sklaven in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt, das heißt in den Dienst des Guten, das Gott will. So, wir sind freigemacht von der Sklaverei der Sünde, aber wenn wir es richtig machen, sind wir jetzt immer noch Sklaven. Oh. Amen. Aber es ist irgendwie was, was wir nicht so gern hören, oder? Wir sind immer noch Sklaven, wir sind Sklaven Gottes. Aber wisst ihr was? Gott ist ein richtig guter Herr. Und das heißt einfach das, dass ich ihn bestimmen lasse. Sklave ist für uns so ein unglaublich negativ belegter Begriff. Aber ich möchte es heute mal so ganz provokant einfach in unsere Mitte stellen und dass wir mal darüber nachdenken. Wenn wir das richtig anpacken und wenn wir das so machen, wie Gott es will, dann sind wir am Ende des Tages nicht mehr unsere eigenen Herren. Wir sind Sklaven Gottes. Aber das Gute ist, ein Sklave muss ja das tun, was sein Herr oder seine Herrin will. So, was ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Römer 12. Wenn du dich in den Dienst Gottes stellst, wenn du Sklave Gottes wirst, dann darfst du den Willen Gottes erfüllen. Und dieser Wille ist gut und vollkommen und wohlgefällig. Kann man sich jetzt noch fragen, ist er Gott wohlgefällig oder ist er dir wohlgefällig? Aber wenn wir es richtig machen, dann sind die beiden deckungsgleich. Dann gefällt uns das, was Gott gefällt. Und dann haben wir ein richtig gutes Leben vor uns. Als Sklaven Gottes. Ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, aber ich sage es immer wieder gern, weil das für mich ein wirklich prägendes Erlebnis war, nämlich meine mündliche Abiturprüfung in Religion. Und da ging es um das Thema Freiheit, Verantwortung, Schuld. Und da habe ich einen Text zu lesen bekommen und ich fand den Text so gut und ich habe ihn leider nicht mehr gefunden. Ist auch egal, aber ich weiß, was drin stand. Da stand nämlich drin, es gibt keine völlige Freiheit. Wir können als Menschen niemals vollkommen frei sein. Und der Autor hat dann die These aufgestellt, die Die Freiheit, die größte Freiheit, die wir haben können, ist, die richtige Abhängigkeit zu finden. Und ich finde es so genial. Abiturprüfung und Gott redet. Gut, in Religion, zugegeben. Ist vielleicht ein bisschen einfacher, aber ich fand es so genial. Die größtmögliche Freiheit, die wir haben können, ist, die richtige Abhängigkeit zu finden. So, wer ist dein Herr? Du kannst dein eigener Herr sein. Kleiner Rat, schlechte Idee. Ich kenne dich nicht so gut, aber eins weiß ich, keine gute Idee. Wenn du das tun musst, was du willst, bist du am Schluss der Gekniffene. Du kannst andere Menschen zu deinen Herren machen. Du kannst tun, was sie wollen. Du kannst versuchen, es allen recht zu machen. Keine gute Idee. Die einzige Abhängigkeit, die einzige Sklaverei, in die wir uns freiwillig begeben sollten, ist der Dienst Gottes. Und da werden wir die größtmögliche Freiheit erfahren. So, das nehmt ihr jetzt einfach mit. Und das glaubt ihr mir vielleicht oder auch nicht. Irgendwann hoffe ich, dass ihr das so sehen werdet. So, wir können uns aussuchen, wenn wir dienen möchten. Wir können unserem Ego dienen. Wie es Paulus sagt, wir können der Sünde dienen. Heute nicht so modern, aber wir könnten auch sagen, du kannst dem Teufel dienen. Das ist im Prinzip alles dasselbe. Oder du kannst Gott dienen. Deine Entscheidung. Ich entscheide mich dafür, dem Gott zu dienen, der mich sieht. Und ich bin der Überzeugung, dass Gott mich nicht nur sieht, sondern dass er einen super guten Plan für mein Leben hat. Und vielleicht hast du jetzt für 2023 Pläne gemacht und gute Vorsätze dir genommen. Wir haben schon gehört, Martin möchte fasten. Vielleicht müsste ich mich da anschließen. Also müssen wir mal schauen. Aber wisst ihr was? Das Wichtigste, was wir uns für 2023 vornehmen sollten, ist, dass wir das tun, was Gott will. Und wenn das ist, was Gott für dich will, dann tu das auch. Und wenn Gott einen Vorsatz für dich hat, den er auf dein Herz legt, dann geh dem nach und tu das mit allem, was du hast. Aber nimm dir eins für 2023 vor, dass du die Herrschaftsverhältnisse in deinem Leben klärst und dass du sagst, ich möchte Gott dienen. Jetzt lasse ich das böse Sklavenwort mal weg. Ich möchte Gott dienen, ich möchte ihm nachfolgen, ich möchte das tun, was er von mir will. Und ich bin davon überzeugt, dass am Ende nicht nur Gott sich darüber freut, sondern dass ich am Ende derjenige bin, der den größten Vorteil davon hat. Ich möchte dem dienen, der mich sieht. Amen. Vater, und ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass du uns siehst, dass du einen guten Plan hast für uns. Und egal, wo wir hingehen, egal, wo uns das Leben hinverschlägt, egal, wo wir vielleicht auch selber hinlaufen, Herr, du gehst uns nach. Du bist dieser gute Hirte, der 99 Schafe zurücklässt und dieses eine verlorene Schaf sucht. Und egal, ob wir nun verloren sind oder ob wir bei der Herde sind, ob das Leben schwierig zu uns ist oder ob wir uns selber in irgendwelche Situationen manövriert haben, wo es nicht gut ist, Herr, du hast uns eins versprochen, dass du da bist und dass du uns siehst, dass du uns nicht alleine lässt. Und ich bitte dich, Herr, dass du dieses Bewusstsein uns immer wieder wach machst und dass wir uns immer wieder neu darüber im Klaren werden, dass wir nicht alleine sind. Möchte ich bitten, Herr, dass es nicht nur unser Kopf weiß, sondern dass es auch unser Herz spürt, Herr, dass du da bist. Und ich möchte dich bitten für dieses Jahr, was vor uns liegt, Herr, dass wir einfach viele, viele gute Erfahrungen machen, die uns näher zu dir bringen. Dass wir als Einzelne dir mehr nachfolgen, enger bei dir sind. Und dass wir als Gemeinde mehr so werden, wie du uns haben willst. Ich danke dir, Herr, dass du uns in diese Welt hineingestellt hast als ein Licht und wir möchten leuchten für dich, damit viele Menschen was von dir und von deiner Liebe mitbekommen. Amen.